Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Nehmt auch gerne Platz zusammen. Danke für die geniale Lobpreiszeit. Ich muss sagen, die Lieder haben perfekt gepasst auf das heutige Thema. Spiegeln sich echt ganz gut hier in dem Psalm 20 wieder. Und bevor wir den Psalm 20, habt ihr schon gehört, in der Begrüßung aufschlagen mit mir, möchte ich erstmal so das Grundthema, worum es heute geht, euch mitteilen. Es geht um das Thema Zuversicht. Zuversicht. Und um in die Thematik der Zuversicht ein bisschen reinzukommen, was Zuversicht bedeutet, möchte ich mit einem Beispiel, mit einer Geschichte anfangen, die ich schon mal hier gebracht habe. Also manche von euch kennen, denke ich, dann diese Story. Ich möchte sie trotzdem noch mal bringen. Es war einmal ein Schiff, was unterwegs war auf dem offenen Meer und es geriet in große Seenot. Richtig große Seenot, sodass sogar die erfahrenen Seemänner panische Angst auf diesem Schiff hatten. Sie hatten Angst, ihr Leben zu verlieren, weil die Wellen so groß waren, dass das Schiff so krass in Schieflage geraten ist, dass Wasser reinschwappte und selbst die erfahrensten Seemänner gerieten in Panik. Aber eine Person auf dem Schiff war tiefenentspannt. Und es war ein kleiner Junge. Der war tiefenentspannt, obwohl das Schiff Schieflage hatte. Alle Angst, nur der kleine Junge nicht. In dieser Situation ging dann einer dieser Seemänner, der panische Angst hatte, auf diesen kleinen Jungen zu und fragte ihn, sag mal, warum hast du eigentlich keine Angst? Und der kleine Junge antwortete ganz trocken und ruhig, mein Papa ist der Kapitän. Mein Papa ist der Kapitän und seine Hoffnung, seine Zuversicht war, dass sein Vater dieses Schiff heil ans Land bringen wird, auch obwohl die Wellen so hoch am Schwappen waren. Der kleine Junge hatte festes Vertrauen, feste Zuversicht, Hoffnung darauf, dass sein Papa dieses Schiff nach Hause bringt. Was ist also Zuversicht? Zuversicht ist ein festes Vertrauen, dass oder auf etwas zu erwartendes Gutes, dass die Situation gut ausgehen wird, dass es Zuversicht haben, Hoffnung haben, positiv sein. Menschen, die Zuversicht haben, sind positiv und voller Ruhe. Sie machen weniger bzw. sich gar keine Sorgen. Sie sind positiv. Sie sind der festen Überzeugung, dass Situationen gut ausgehen werden, so wie der Sohn des Kapitäns. Das Gegenteil natürlich dann von zuversichtlichen Menschen sind die, die eher negativ eingestellt sind, die einen negativen Ausgang von Situationen erwarten, so wie die Seemänner, die panische Angst hatten und hatten gedacht, ach, das Ding ist eh aus, wir werden alle sterben. Diese Menschen zweifeln und gehen alle negativen Optionen im Kopf durch, bis sie hoffnungslos und verzweifelt sind. Also Zuversicht, Gegenteil Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und ich möchte euch die Frage stellen, wie ihr euch gerade so fühlt. Wie fühlst du dich gerade, als du in diesen Abend hier reingegangen bist, in diesen Gottesdienst? Bist du voller Zuversicht gerade? Bist du innerlich ruhig? Machst du dir gerade keine Sorgen, bist tiefenentspannt? Oder empfindest du eher aktuell das Gegenteil, so wie die Seemänner? Bist du verzweifelt und hoffnungslos durch deinen Umstand in deinem Leben, in dem du dich gerade befindest? Und jetzt lass uns gerne den Psalm 20 mal zusammen aufschlagen. Denn in diesem Psalm 20, da, zu dem Bild kommen wir gleich, ermutigt uns der König David, zuversichtlich zu sein. Wir sollen in unseren Umständen nicht verzweifeln und die Hoffnung verlieren. Und dazu muss verstanden werden, bevor wir jetzt den Psalm lesen, jetzt können wir nochmal das Bild dran schmeißen, dass dieser Psalm eine Art Hymne ist. So wie Nationalspieler eine Nationalhymne, wie die Italiener, wahnsinnig laut diese Nationalhymne aus Leibeskräften vom Fußballspiel singen, so können wir uns den Psalm 20 jetzt vorstellen. Denn dieser Psalm 20 ist eine Hymne, die das Volk Israel geschmettert hat oder auch gerade die Soldaten. Denn das Volk Israel befand sich immer wieder in militärischen Auseinandersetzungen. Man kann sagen, dass der Psalm 20 also eine Hymne vor einem Kampf war, den immer dann die Soldaten gesungen haben. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, stell dir vor, Israel, besonders die Soldaten und ihr König David, bereiten sich mental auf den Krieg vor. Es ist hundertprozentig sicher, dass nicht jeder überleben wird, dass es Verletzte geben wird. Und zum Teil kämpften die Israeliten dann gegen sehr mächtige Völker, welche an Zahl und an Waffen weit überlegen waren. Die Ausgangsposition der Soldaten wäre also eher eine gewesen, die der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung ähnlich wäre. Die hätten großen Grund gehabt dafür. Und um in dieser Situation Zuversicht zu haben und sie nicht zu verlieren, erinnern sie sich durch diese Hymne, durch den Psalm 20 daran, warum sie zuversichtlich in den Kampf ziehen können. Damit sie nicht ihre Hoffnung verlieren. Sie erinnern sich durch die Hymne an den Grund ihrer Zuversicht. Und jetzt stell dir mal vor, wie eine Armee voller Soldaten diesen Psalm 20 noch lauter als der Typ in der Mitte singt. Und das klingt dann gut, dass man sich nicht wie der kleine Junge die Ohren zuhalten muss. Also lasst uns den Text lesen. Genau, ich muss hier mitlesen. Ein Lied von David. Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott Jakobs beschütze dich. Aus seinem Heiligtum komme er dir zur Hilfe. Vom Berg Zion aus Stärke und schütze er dich. Er beachte die Gaben, die du ihm bringst. Deine Brandopfer nehme er gnädig an. Er gebe dir, was du von Herzen wünschst. Was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Nächste Folie. Wenn er dir den Sieg geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen schwingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem König hilft, den er auserwählt und eingesetzt hat. Er antwortet ihm aus seiner himmlischen Wohnung, machtvoll greift er ein und rettet ihn. Manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihrer Reitheere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Sie wanken und stürzen, wir aber stehen fest und halten Stand. Herr, hilf dem König, erhöre uns, wenn wir zu dir rufen. Das ist der Psalm, den wir uns jetzt angucken. Und ich möchte als erstes die Frage stellen, wenn wir diesen Psalm jetzt mal so ein bisschen durchgehen, die Thematik der Zuversicht, was denn der Grund der Israeliten ist, dass sie zuversichtlich sind, obwohl die Situation ja ist, sie sind kurz vorm Krieg. Was ist der Grund der Zuversicht des Volkes und von ihrem König David? Und gleichzeitig dann an Herrn gehend die Frage, was oder wer sollte der Grund unserer Zuversicht sein? Und dazu möchte ich einfach mal den Vers 8 herauspicken. Da heißt es, manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihrer Reitheere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Während die Feinde Israels, wie wir hier lesen, auf ihr militärisches Equipment sich verließ und davon ihren Erfolg abhängig machte, verlässt sich Israel, wie wir lesen, auf die Kraft des Herrn. Die Feinde sind zuversichtlich, den Kampf zu gewinnen, weil sie denken, die besten Waffen, Wagen, Kämpfer und Pferde zu haben. Aber Israel ist im Gegenzug voller Zuversicht, weil sie Gott auf ihrer Seite haben. Israel, das darf man jetzt auch nicht irgendwie außen vor lassen, hat sich natürlich auf Kämpfe vorbereitet und kam nicht aufs Schlachtfeld mit Holzschwertern oder ohne Waffen. Aber im ganzen Vorbereiten und Ausrüsten war das Wichtigste, den Kampf an Gott abzugeben und ihn um Hilfe zu bitten. Denn sie waren sich der Abhängigkeit von Gott gegenüber bewusst. Und das ist der Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen Israel und seinen Feinden. Denn die Feinde Israels vertrauten nur auf sich selbst. Sie schaut nur auf das, was sie alles machen können, in welcher Lage sie waren, welche Schmiedekünste sie hatten und welche krassen Waffen-Skills sie hatten. David und das Volk hingegen vertrauten Gott, weil sie wussten, dass alles, auch der Krieg, in Gottes Hand liegt und sein Wille am Ende geschieht. Denn selbst wenn Israel mit Holzwaffen aufs Schlachtfeld gekommen wäre und Gott gewollt hätte, dass sie mit diesen Waffen den Krieg gewinnen, die Schlacht gewinnen, hätte Israel diese Schlacht gewonnen. Es wäre so geschehen. Ohne seine Hilfe, ohne Gottes Hilfe hätten sie allen Grund, hoffnungslos in den Kampf zu ziehen. Aber, Sprüche 19, 21, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Und das war ihre Zuversicht, das war die Zuversicht des Volkes Israels. Das wird zum Beispiel deutlich auch nochmal im Psalm 118, Vers 6, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen antun, wenn der Herr doch mit mir ist? Und deswegen gaben sie Gott den Kampf hin und baten ihn um Hilfe. Sie baten ihn um Hilfe. Vielleicht können wir nochmal die Verse 1, ab 1 nochmal lesen, nochmal die Folie. Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott Jakobs beschütze dich. Aus seinem Heiligtum komme er dir zur Hilfe. Vom Berg Zion aus stärke und stütze er dich. Er beachte die Gaben, die du ihm bringst. Deine Brandopfer nehme er gnädig an. Er gebe dir, was du von Herzen dir wünschst. Was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Wenn er dir den Sieg geschenkt hat, dann werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahne schwingen. Der Herr erfülle deine Bitten. Und nun zu uns. Wir sollen natürlich auch, wie das Volk Israel, Pläne für unser Leben machen. Wir sollen uns zum Beispiel auf Bewerbungsverfahren, auf Klausuren und so weiter vorbereiten. Du brauchst dich nicht wundern, wenn du eine 6 schreibst, weil du nicht lernst. Wir sollen uns Mühe geben, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen. Wir sollen uns für Dienste auch in der Gemeinde vorbereiten. Wir sollen uns gesund ernähren und bei Krankheit den Arzt auch dann vertrauen, wenn wir da hingehen. Aber in dem ganzen Vorbereiten und in dem Verlassen auf andere Dinge, die uns Gott geschenkt hat, sollen wir das Wichtigste nicht vergessen, nämlich dass allein von Gott das Gelingen kommt. Wir sollen unser ganzes Tun bei ihm im Gebet abgeben und ihn um Hilfe bitten. Wie häufig verlassen wir uns aber doch nur auf uns selbst, auf die Skills, die wir selbst mitbringen. Wir machen Pläne und tüfteln Taktiken aus. Taktiken, wie wir an Dinge herangehen und bereiten uns akribisch auf Sachen vor und vergessen aber am Ende das Wichtigste, nämlich all das bei Gott abzugeben und ihm um Hilfe zu bitten. Wenn er nicht das Gelingen schenkt, dann können wir uns noch so viel vorbereiten. Und dabei, sei auch gesagt, geht es auch um die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Denn wir Christen neigen nämlich relativ schnell in einen förmlichen Ritualgebet, so um die 20 Sekunden dauert das mal schnell, Gott die Sachen abzugeben und denkt damit dann, mit diesen 20 Sekunden Stoßgebet alle Sachen bei Gott abgegeben zu haben. Ich kenne es selbst, dass ich mich akribisch auf Klausuren, Bewerbungsverfahren, sogar Predigten oder Worship Nights oder Aufnahmeprojekte vorbereite. Und dann bete ich sogar zum Beispiel für eine Worship Night mit dem Team für Segen, für den Abend, für Gelingen, dass Gott die Herzen erreicht, dass er sich verherrliche. Aber am Ende ist es doch nur ein Pflichtgebet, so ein Ding, ah, jetzt habe ich ja nochmal schnell irgendwie für den Abend gebetet und es bei Gott abgegeben. So ein Ritual, was die Christen einfach so machen. Aber im Herzen vertraut man dann vielleicht doch mehr den 5 Stunden Vorbereitung. Das passiert ganz unterbewusst und vielleicht fühlst du dich da auch überführt. Auch in diesen Momenten ist Gott nicht wirklich deine und meine Zuversicht. Er möchte nicht nur, dass wir äußerlich durch Worte unsere Abhängigkeit ausdrücken, sondern er möchte, dass unser ganzes Herz dabei ist. Psalm 145, Vers 18, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir uns in die Abhängigkeit zu Gott treiben. Und wie treiben wir uns am besten in die Abhängigkeit von Gott? Wie lernen wir am besten, Wirkliches vom Herzen zu meinen, indem wir es tun, indem wir danach leben? Indem du dir viel Zeit für das Gebet nimmst, umso mehr du die Abhängigkeit Gott ihm gegenüber auslebst, desto mehr wird diese Wahrheit auch in dein Herz fallen. Ich habe ein Zitat von Martin Luther mal mitgebracht. Er hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Das bedeutet nicht nur, das Gebet irgendwie in die Bahnfahrt zur Arbeit zu integrieren oder in irgendwie so ein Lückenfüllergebet zu nehmen. Also wenn ich dann mal Zeit habe und nichts Besseres zu tun habe, dann bete ich mal kurz zu Gott. Sondern Luther sagt, täglich mindestens 3 meiner Stunden und dann meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Denn am Ende kommt alles von Gott. Er schenkt nochmal das Gelingen und Kraft, unsere Aufgaben im Alltag zu meistern. Und darin darfst du Zuversicht und Ruhe finden. Wir sollen nicht auf unsere Leistung und Vorbereitung vertrauen, wie die Feinde Israels, sondern auf Gottes Wirken. Denn am Ende sind wir abhängig von ihm. Schau dir noch einmal die Verse 1 bis 6 an, wie Israel ihr Leben Gott vollkommen anvertraut und um Hilfe für den Kampf bittet. Könnt ihr nach der Predigt noch machen. Wir wollen zum Punkt 2 kommen. Nämlich das eine ist es, sich von Gott abhängig zu machen, indem man sich bewusst macht, dass man in allen Bereichen auf seine Hilfe angewiesen ist. Aber wir sehen in den Versen von heute auch eine weitere Wahrheit, die für uns und unserer Zuversicht auf Gott auch sehr wichtig ist. Und es ist nämlich am Ende eine Grundfrage, nämlich die Grundfrage, wofür du eigentlich lebst. Oder worauf deine Zuversicht ausgerichtet ist. Wofür lebst du? Was ist das, was dir Hoffnung gibt? Das Volk Israel und ihr König David ordneten sich nämlich vollkommen Gott unter. Und dazu sei gesagt, der Staat Israel war damals ein theokratischer Staat. Das bedeutet, dass der Staat vollkommen auf Gott ausgerichtet war. Gott war die höchste Instanz, der Oberbefehlshaber, danach der König und dann das Volk. Aber Gott war die größte Autorität im Staat Israel damals. Das heißt, sie kämpften in seinem Namen. Sie sangen diese Hymne, Psalm 20, in dem Bewusstsein, für wen sie jetzt gleich in den Krieg ziehen werden. Genauso wie es der Nationalmannschaft, wenn sie die Nationalhymne vor dem Spiel singen, sich nochmal bewusst machen, für wen spielen wir eigentlich. Klar, natürlich auch für den eigenen Erfolg, aber am Ende auch für eine Nation, die hinter der Mannschaft steht. Und so können wir das auch im Psalm so sehen, zum Beispiel Psalm 20 und dann Vers 6, nächste Folie. Da heißt es, wenn er dir den Sieg geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahne schwingen. Oder andere Übersetzungen sagen, ein Banner erheben im Namen des Herrn. Wir wollen ihn feiern, seine Ehre, er hat gesiegt oder wir haben für ihn gesiegt. Wir wollen ihn dafür zelebrieren. Oder Vers 8, jene verlassen sich, habe ich gerade schon gesagt, sich auf Wagen und Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Andere Übersetzungen sagen auch, wir rühmen oder loben und preisen den Namen des Herrn. Was wir daraus ziehen können, ist, das Volk Israel ordnete sich gehorsam den Willen Gottes unter. Es war nicht so, dass das Volk Israel in den Krieg gezogen ist und dann haben sie einfach mal Gott als Edeljoker irgendwie gezogen, so wie bei Super Mario oder so, wo dann Gott einfach mal aufs Schlachtfeld, wo es brenzlig wurde, einfach kommt und da einfach die Feinde mal platt macht, so ein auf, genau, Gott, hilf mal ganz schnell, jetzt bin ich in Not. Sodass Gott dann das tat, was sie wollten. Nein, sie kämpften für Gott. Es war andersrum. Sie kämpften für Gott. Sein Wille und seine Ehre standen im Mittelpunkt und darauf war ihr Leben und der Kampf ausgerichtet. Sie brachten ihre Anliegen vor dem Kampf nicht in einer selbstzentrierten Haltung Gott gegenüber, sondern auf den Gott, gib mir, was mein Herz begehrt, lass uns siegreich sein, damit wir groß gemacht werden. Nein, nochmal, sie hatten die Ehre Gottes im Fokus. Zu seiner Ehre wollten sie siegreich aus dem Kampf zurückkehren. Das war ihre Grundhaltung, das war ihr Herzenswunsch. Die Basis ihrer Hoffnung, ihrer Zuversicht war also nicht nur, dass Gott ihnen hilft und sie siegreich sein lässt, sondern dass er sich durch sie verherrlicht. Und das darf auch uns als Ermutigung und als Ermahnung auch einfach helfen. Denn wir müssen uns immer wieder bewusst werden, wofür wir eigentlich leben. Wofür lebst du? Was ist das, wofür du lebst? Was ist deine Identität? Als Nachfolger von Jesus ist unser Leben auch ein Kampf für Jesus und das Evangelium. Paulus fordert Timotheus wie folgt in 1. Timotheus 6, Vers 12 auf. Da sagt er zu Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erringe so das ewige Leben. Und dann heißt es weiter: Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist das, was ein Christ mit sich trägt. Kämpfe für das Evangelium. Dafür bist du hier. Dafür wurdest du gerettet. Dazu hatte ich, wie es im Vers auch da heißt, dazu hatte ich Gott berufen. Und das ist eine zentrale Frage, worauf unsere Hoffnung und Zuversicht auch dann am Ende ausgerichtet ist. Warum ist Gott meine Zuversicht? Leben wir für Gott und liegt unsere Hoffnung darin, dass Jesus durch mein Leben groß gemacht wird und Menschen gerettet werden? Oder liegt meine Zuversicht darin, dass Gott meine menschlichen Wünsche erfüllt, wobei ich selbst im Mittelpunkt stehe? Dann stellen wir unseren Willen über Gottes Willen. Wir kämpfen dann nicht für Gott und das Evangelium, sondern wir kämpfen für uns selbst. Und diesen Fokus können wir sauschnell vergessen. Ganz schnell können wir diesen Fokus verlieren in unserem Leben. Jeder Einzelne neigt von uns, unsere Wünsche, die größtenteils erstmal gut und natürlich sind. Es ist gut, sich einen Job zu wünschen. Es ist gut, sich Gesundheit zu wünschen. Es ist gut, sich Freundschaften zu wünschen. Es ist gut, sich eine Beziehung und einen Ehepartner und Kinder zu wünschen. Das sind alles gute Dinge. Aber wir neigen schnell dazu, dass wir diesen guten Dingen einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben verleihen. Besonders dann, wenn wir länger auf eine solche Sache warten müssen. Das ist wirklich immer ganz häufig der Knackpunkt. Wir warten und irgendwann trichtert sich so eine falsche Balance in unserem Leben ein, in unserem Denken. Plötzlich stehen unsere Wünsche im Mittelpunkt und nicht mehr der Wille Gottes. Dann ist Gott plötzlich nämlich nur noch da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Und das wird übrigens auch immer mehr Gemeinden gepredigt. Und dann wird nämlich Psalm 20 und dann der Vers 5, eine Folie vorher, falsch verstanden. Denn da heißt es: Er gebe dir, was du von Herzen dir wünschst, was du dir vorgenommen hast, das lasse er gelingen. Dann stellen wir uns in den Mittelpunkt und lesen dann diesen Vers so, dass Gott uns alle unsere Wünsche erfüllt. Und dann fangen wir an, von Gott Dinge einzufordern. Er soll mir das schenken, was ich mir wünsche. Sobald wir diese Haltung, also dass Gott unsere Wünsche erfüllen soll, einnehmen und unsere Wünsche im Zentrum unserer Zuversicht stehen, dann verwechseln wir Gott mit einem, als Beispiel mal, mit einem Cola-Automaten. Wir haben ein Bild, habe ich dabei, dass sich das einprägt. Wenn wir unsere Wünsche über Gottes Willen stellen und Gott nur noch dafür da ist, unsere Wünsche zu erfüllen, dann verwechseln wir Gott mit einem Cola-Automaten. Wir bringen ihm unser Anliegen und er gibt uns sofort das, was wir uns wünschen. Wie als würden wir 1,50 in den Automaten schmeißen und dann nach einem Knopfdruck kommt sofort das Getränk unten raus, was wir haben wollen. Wie kann sich das äußern? Manchmal ist es jetzt so einfach so salopp gesagt und jetzt denkt ihr ja, super, Gott ist ein Cola-Automat. Wie kann das aussehen in unserem Leben? Ganz einfach, ganz praktisch. Das kann sich dadurch äußern, dass wir seine Gebote verdrehen und der Meinung sind, dass Gott Sünde nicht so eng sieht zum Beispiel. Dass er Sünde toleriert und dann uns das gibt, was wir uns wünschen, sei es sogar gegen seine Gebote. Klassisches Beispiel im jungen Alter, eine Beziehung mit einem ungläubigen Menschen. Ah, das sieht Gott halb, das sieht er nicht so, das ist nicht so eng. Gibt es verschiedene andere Sachen, aber es ist so ein Klassiker. Ein weiteres Beispiel wäre, wir bringen Gott einfach ganz stumpf unser Gebet und er soll diesen Wunsch erfüllen. Ich bete, schmeiß mein Gebet rein, sag, Gott, schenk mir bitte einen Job. Und katsching, kommt unten dann der Job raus. Das kann auch so eine Haltung sein, so ganz schnell, so einfach so eine Forderung. Mein Wunsch steht da größer als Gottes Wille. Es kann sich aber auch durch eine Art Werkegerechtigkeit bemerkbar machen, nämlich, dass man die Haltung bekommt, ich lebe doch gehorsam für Gott, ich tue doch so viele Dienste in der Gemeinde, dann muss er mir doch auch meine Wünsche erfüllen im Gegenzug. Er kann mich doch nicht so leiden lassen, wenn ich doch so viel für ihn tue. Wir leben dann quasi so für Gott, indem wir unsere Werke oben reinschmeißen und als Gegenleistung per Knopfdruck dann unsere Wünsche bekommen. Und da lass mir auch nochmal ein Beispiel, auch beim Thema Beziehung ist gerade irgendwie scheinbar irgendwie, ja, da kommen manchmal ganz gute Sachen so zum Vorschein. Auch da wäre zum Beispiel ein Ding, manchmal bekommt man Sätze um die Ohren gehauen, auch in dem Gemeindekontext. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich muss noch geistlich wachsen. Und das ist sehr, sehr gut und in vielen Fällen sehr, sehr weise. Und das will ich jetzt auch nicht irgendwie diesen Satz irgendwie nichtig machen. Aber du musst dann vorsichtig sein, dass du nicht um einer Beziehung willen anfängst, in Heiligung zu leben. Dass du dann quasi deine Heiligung in den Automaten schmeißt, sagst, ich möchte jetzt immer besser werden im Glauben und als Resultat möchte ich dann zum Beispiel bereit sein für eine Beziehung. Und das können wir auf verschiedene Umstände und verschiedene Sachen in unserem Leben auch anwenden. Diese Einstellung, möchte ich sagen, wird uns langfristig enttäuschen. Denn Gott wird dir nicht alle deine menschlichen Wünsche erfüllen und Sünde toleriert er schon gar nicht. Und wenn wir enttäuscht sind und diese Einstellung haben, dann kann es passieren, dass man anstelle von Zuversicht auf Gott zu haben, ihn hinterfragt, ihn anzweifelt und sogar vielleicht anklagt. Die können dann wie folgt aussehen: Gott, du bist doch nicht da. Du weißt nicht, was gut für mich ist, Gott. Gott, du liebst mich doch gar nicht. Du willst nicht mein Bestes. Du hilfst mir nicht. Du hast nicht die Kontrolle über mein Leben. Und vielleicht kennst du diese Aussagen auch ein wenig in deinem Herzen. Vielleicht bist du auch gerade hier und du hast solche Kämpfe, große Kämpfe, Gott zu vertrauen. Anstelle Zuversicht zu haben, bist du eher verzweifelt. Du verstehst Gott und sein Handeln nicht. Und vielleicht bist du sogar etwas verbittert. Du klagst Gott für deine Situation an. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht deine Situation jetzt verharmlosen. Die Welt ist schwer, die Welt ist der größte Mist, voller Sünde. Und wir sollen mit unseren Problemen und Sorgen und Wünschen zu Gott kommen und wir dürfen uns bei ihm auch ausheulen. Wir dürfen alles ihm bringen, was uns bedrückt. Alles, was uns stört, dürfen wir bei ihm rauslassen. Denn er will uns trösten. Aber pass auf, dass du ihn nicht anklagst und meinst, besser zu wissen, was gut für dich ist. Denn dann solltest du dir eher die Frage stellen, für wen du aktuell lebst. Ob Gott wirklich deine Zuversicht ist oder ob dein Wunsch im Herzen vielleicht Überhand genommen hat und du darauf deine Hoffnung setzt. Dann hat sich vielleicht auch bei dir ein Cola-Automaten-Verständnis von Gott eingeschlichen. Denn dann ist nicht wirklich Gott deine Zuversicht, sondern nur, dass er dir die Dinge schenkt, die du dir wünschst. Gott ist kein Cola-Automat. Er ist nicht wie ein Butler, der unsere Wünsche dauerhaft erfüllt. Er ordnet sich nicht unserem Willen unter und lässt sich auch nicht von unseren Werken oder unserem Heiligungsgrad beeindrucken. Nein, er ist der Schöpfer dieser Welt, dessen Willen wir uns unterordnen müssen. Sein Zeitplan ist der richtige und er weiß am besten, wann er Dinge schenkt und wann er sie wieder nimmt, auch wenn wir es nicht verstehen. Er allein weiß, was gut für dich ist, besser als du selbst es weißt. Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Und das wurde auch im Leben von Hiob, einer Person der Bibel, deutlich. Ich möchte einfach mal ein Beispiel auch nochmal dazu nennen. Hiob hat zu einem Zeitpunkt seines Lebens auch nicht verstanden, was Gott eigentlich mit seinem Leben vorhat. Er war ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mann. Er kämpfte für Gott, wenn man so möchte. Und doch ließ Gott sehr viel Leid in seinem Leben zu. Er war ein reicher Mann mit Familie und er verlor alles. Und im Laufe des Buchs Hiobs lesen wir dann im Kapitel 3 davon, dass Hiob anfängt, mit Gott zu hadern. Und er zweifelte Gott dahingehend an, warum Gott ihm überhaupt das Leben geschenkt hat. Warum wurde er überhaupt geboren? Diese Frage hat er sich dann gestellt. Warum bin ich überhaupt hier, wenn ich nur einkassiere, wenn ich nur Leid erfahre? Warum hast du mich überhaupt auf diese Welt gesetzt? Was soll das alles? Es wäre doch besser, wenn ich gar nicht erst geboren wäre. Und was an dieser Geschichte von Hiob so stark ist, ist, dass Gott Hiob nicht den Grund für sein Leiden nennt und sich für sein Handeln rechtfertigt, sondern ihm nur zeigt, dass er der ewige Gott ist, der die Himmel und die Erde geschaffen hat und Hiob nicht das Recht hat, ihn anzuzweifeln. Gott zeigt Hiob, dass er keine Antwort von Gott benötigt, sondern nur sein Leben in Gottes Hand legen muss, da dieser souverän und gut regiert und vor allem nicht sein Feind ist. Und ich möchte einmal mal eine Stelle aus diesem Hiob-Buch euch vorlesen, wie Gott mit einem anklagenden Menschen umgeht und ihm vorzeigt, dass das nicht berechtigt ist. Und ich habe die Verse nicht dabei, aber vielleicht schließt du einfach dabei die Augen. Das hilft auch manchmal, wenn ich jetzt einmal so ein paar Verse vorlese. Hiob 38. Wir stellen uns vor, Hiob ist gerade verzweifelt, klagt Gott an. Und dann sagt Gott zu ihm: Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer hat die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach und aus dem Mutterschoß der Erde schoss? Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wellen legen. Sag, Hiob, hast du je das Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Bist du hinab zu den Quellen des Meeres gereist, hast den Abgrund des Ozeans durchwandert? Hast du die Weiten der Erde überblickt? Sag es mir, wenn du alles weißt. Woher kommt das Licht? Wie gelangt man dorthin? Woher kommt die Finsternis? Kannst du Licht und Dunkelheit an ihre Orte bringen? Kennst du den Weg zu ihrem Land? Ganz gewiss, denn du warst schon geboren, als ich sie schuf. Du lebst ja seit uralten Zeiten. Lässt du die Sternbilder erscheinen, je nach Jahreszeit? Bringst du den großen und den kleinen Wagen herauf? Hast du die Gesetze des Himmels entdeckt und kannst sie auf die Erde übertragen? Rufst du den Wolken einen Befehl zu, damit es regnet? Schleuderst du die Blitze in ihr Ziel? Sagen sie, wir stehen dir zu Diensten. Wer lässt die Wolken wohlgeordnet ziehen? Wer bestimmt das Wetter nach einem weisen Plan? Und im Hiob 40 dann sagt nochmal, oder fragt Gott nochmal Hiob: Willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Lasst uns bewusst sein, für wen wir leben. Lasst uns nicht unsere Zuversicht und Hoffnung darauf setzen, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, sondern darauf, dass er keine Fehler macht. Lasst uns unsere Hoffnung, unsere Wünsche seinem Willen unterordnen. Matthäus 6,33: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und dann heißt es weiter: Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wenn die größte Priorität in deinem Leben Gottes Ehre ist, dann kannst du dir sicher sein, Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Als letzten Punkt möchte ich noch eine Ermutigung mitgeben. Und ich finde, das sollte der Hauptpunkt unserer Nachfolge oder auch der Zuversicht, die wir haben, sein. Der Hauptgrund unserer Zuversicht. Warum können wir Zuversicht auf Gott haben? Die Antwort darauf ist, du kannst Zuversicht haben, weil Gott dich liebt und für dich ist. Du kannst Zuversicht haben, weil Gott dich über alles liebt und für dich ist. Das hat das Volk Israel, vor allem auch der König David, verstanden. Denn wir sehen in dem Psalm 20 beim Volk Israel kein Misstrauen Gott gegenüber. Nein, wir sehen Zuversicht. Wir sehen Zuversicht, die im Volk Freude auslöst, Lobpreis auslöst und Sicherheit in ihn auslöst. Das Volk Israel ist sich sicher, dass Gott ihnen hilft, sodass sie als Sieger aus dem Kampf hervorgehen werden. Und warum sind sie sich da so sicher? Psalm 20, Vers 2. Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott Jakobs beschütze dich. Erste Antwort, sie sind sich der Hilfe Gottes sicher, weil der Herr ihr Gott ist. Das macht die Bezeichnung der Gott Jakobs deutlich. Der Gott Jakobs ist der Gott ihrer Väter und so auch ihr ganz persönlicher Gott. Er ist der Gott von Israel. Und weil Israel sein Volk ist, können sie sich sicher sein, dass er ihnen hilft. Er lässt sein Volk niemals allein. Er ist nicht nur ein Gott, der fern ist und im Abstand von seinem Thron über den Ausgang seines Volkes entscheidet. Nein, sie gehören ihm und sind sein Eigentum, wofür er sorgt. Er beschützt sein Volk wie sein Augapfel, wie es in Sacharja 2, Vers 12 heißt. Er liebt sein Volk und steht treu zu ihm. Und deswegen wird er seinem Volk auch zum Sieg verhelfen. Er kämpft am Ende für sein Volk, nicht weil er sich seinem Volk unterordnet, sondern weil er sein Volk liebt. Psalm 20, Vers 7. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem König hilft, den er ausgewählt und eingesetzt hat. Er antwortet ihm aus seiner himmlischen Wohnung, machtvoll greift er ein und rettet ihn. Und das möchte ich auch dir, der du zu Jesus gehörst, in deiner Nachfolge, in deinem Kampf für Jesus zurufen. Vergesse niemals in deinen Rückschlägen, dass du einen Vater im Himmel hast, der dich über alles liebt, der für dich sorgt, der dich beschützt. Du bist sein persönliches Anliegen. Er liebt dich von ganzem Herzen, was du daran sehen kannst, dass er deinen Sohn für sich, dass er seinen, nicht deinen, dass er seinen Sohn für dich gab. Johannes 3, 16. Deswegen kannst du dir sicher sein, dass alles, was dir geschieht, zu deinem Besten dient, wie es in Römer 8, 28 heißt. Gott ist überall, wohin du gehst. Er hilft dir in deinen Herausforderungen und er sieht deine Sehnsüchte und deine Wünsche. Und er gibt sie dir zur richtigen Zeit und vor allem zu seiner Ehre. Er weiß am besten, was du benötigst und gibt dir in seiner Liebe immer das, was du für deine Nachfolge wirklich brauchst. Dein Bestes ist seine Ehre. Wenn er ausschließlich deine Zuversicht ist und dein Herzenswunsch sein Herzenswunsch widerspiegelt, dann wird Psalm 20, Vers 5 für dich eintreffen. Er gebe dir, was du dir von Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Er wird dich zum Sieg führen, auch wenn du wirst als Sieger aus deinen Situationen herausgehen. Vielleicht anders, als es dir erhoffst und selbst vorstellst. Es kann sein, dass du menschlich gesehen Niederlagen einstecken musst und sich dein Zustand hier nicht ändert, aber göttlich gesehen bist du durch Jesus immer ein Gewinner. Denn du als Nachfolger Jesu hast durch den Glauben an ihn eine ganz andere Zuversicht als alle anderen Menschen in dieser Welt. Deine Zuversicht begrenzt sich nicht auf einen guten Job, auf gute Noten, auf Gesundheit, auf Freundschaften und alles, was in Augen der Welt irgendwie toll und Sicherheit bringt und gutes Ansehen bringt. Deine Zuversicht Deine Zuversicht ist ein leeres Grab. Deine Zuversicht, ich wiederhole nochmal, ist ein leeres Grab. Denn deine Zuversicht ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Er hat für dich am Kreuz den Tod besiegt. Er nahm deine Sünde auf sich und trug den vollkommenen Zorn Gottes auf seinen Schultern, weil er dich so sehr liebt. Er blieb nicht tot, weil er diesen Jahr besiegt hat und am dritten Tag ist er auferstanden. Und weil wir als Nachfolger zu ihm gehören, gilt dieser Sieg über den Tod auch uns, wie es Paulus in 1. Korinther 15, Vers 57 ausruft. Da ruft er voll Freude aus: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz kannst du zuversichtlich sein, dass auch du über den Tod siegen wirst und nach dem Leben hier ewig bei Jesus sein wirst. Diese Zuversicht haben Menschen ohne Jesus nicht. Sie vertrauen vergänglichen Dingen, welche spätestens mit dem Tod wegbrechen werden. Diese irdischen Dinge können dir keine Beziehung mit Gott schaffen, sondern nur Jesus allein. Und hier passt dann Psalm 20, Vers 9 sehr gut. Sie, also die Feinde Israels, wanken und stürzen. Wir aber stehen fest und halten stand. Alle, die Jesus nicht nachfolgen, sind seine Feinde und werden spätestens an den Toren der Ewigkeit eine Niederlage erlangen. Sie werden wanken und stürzen und sie werden auf ewig verloren gehen. Aber die, welche schon hier auf dieser Welt Jesus ihr Leben anvertrauen, werden immer feststehen und standhalten, weil sie zu Jesus Christus, dem Sieger, gehören. Und ich möchte jetzt einmal darauf einfach mal euch fragen, sagt ihr da mal ganz laut Amen zu? Amen. Noch einmal Amen. Amen. Lass uns aufstehen und Jesus anbeten.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!